Als Hinführung auf die Feier des Abendmahls lese ich uns aus 1. Johannes 2, den Vers 28 bis Kapitel 3, Vers 3. 1. Johannes 2, 28 bis 3, Vers 3. Johannes schreibt: Ja, meine lieben Kinder, bleibt in Christus, denn wenn wir so mit ihm verbunden sind, werden wir bei seinem Wiederkommen zuversichtlich vor ihn treten können und müssen nicht fürchten, beschämt zu werden. Wenn ihr wisst, dass der Sohn Gottes gerecht ist, dann könnt ihr sicher sein, dass jeder, der sich nach dem Willen Gottes richtet, die Neugeburt aus Gott empfangen hat. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer auf so etwas hofft, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Thema: Gottes Kind sein. 4 Punkte dazu: neue Geburt, neue Zuversicht, neue Zukunft und neues Verhalten. Der erste Punkt: neue Geburt. Auch wenn sich keiner von euch daran erinnern kann, euer Leben auf dieser Erde hat begonnen mit eurer Geburt. Ihr wart alle dabei, aber könnt euch nicht daran erinnern. Aber es ist ja unzweifelhaft, es hat bei jedem von uns so begonnen. Bei dem einen vielleicht mit einem Kaiserschnitt, bei dem anderen mit einer natürlichen Geburt. Aber jedenfalls, das ist der Beginn unseres Lebens hier auf der Erde. Und in diesem Bild macht die Bibel auch deutlich, das Leben eines Christen hat auch einen Beginn, hat auch einen Startpunkt. Und dieser Startpunkt, der wird beschrieben auch mit dem Begriff Geburt. Um Gottes Kind zu sein, muss man neu geboren werden oder, wie man das an dieser Stelle auch übersetzen kann, von oben her geboren werden. Das macht deutlich, es ist keine innerweltliche Möglichkeit, sondern etwas, was von Gott vom Himmel herkommt. Nochmal Johannes 3, Vers 3, den Vers, den wir eben schon hörten. Jesus sagt: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wie das geschieht, beschreibt Johannes 1, Vers 12. Da sagt oder schreibt Johannes: Aber allen, die Jesus aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. An dieser Stelle müssen wir sorgfältig in die Bibel hineinschauen, weil immer wieder die Dinge auch verzerrt oder auch falsch dargestellt werden. Es ist ein Geschehen, das zwei Seiten hat. Von Gottes Seite aus ist es zunächst so, Gott berührt Menschen. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Jesus sagt, niemand kann Christ werden, wenn Gott ihn nicht zieht. Das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt dient auch dazu, Menschen überhaupt aufzuschließen für das Evangelium. Wir lesen das in der Bibel an manchen Stellen, bei Lydia, der ersten Christin auf europäischem Boden, steht, dass Gott ihr ins Herz gab, dass sie überhaupt auf die Worte von Paulus Acht gegeben hat. Immer wieder lesen wir das, dass Gott so Menschenherzen berührt. Und dann wartet Gott oder der Heilige Geist auf eine Antwort des Menschen. Und diese Antwort des Menschen, die nennen wir Glauben. Wobei Glauben ein Begriff ist, den wir heute erklären müssen. Es geht nicht um Vermutungen, die trügen oft, sondern Glauben heißt Vertrauen. Ich vertraue mich jemanden an. Also jemand wird berührt durch das, was der Heilige Geist in ihm wirkt. Jemand wird angesprochen durch das Wort Gottes. Und die Antwort darauf ist, ich vertraue diesem Gott, seinem Wort, und ich vertraue mein Leben Jesus an. Ich nehme Jesus als Herrn auf. Wir nennen das dann auch Bekehrung. Von Seite des Menschen aus tun wir was. Wir sagen Ja zu diesem Angebot. Wir ergreifen die ausgestreckte Hand Gottes. Wir lassen uns retten. Und Gott schenkt dann das neue Leben. Das nennen wir Wiedergeburt. Das Recht, Kind Gottes zu werden. Nochmal Johannes 1, Vers 12. Da ist beides zusammen. Aber allen, die Jesus aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Also beides. Gott macht den Anfang, Gott tut den ersten Schritt, aber Gott zwingt niemanden in den Himmel. Manchmal hört man in Predigten oder liest in Büchern, ich wurde bekehrt. Ich glaube, der Ausdruck ist falsch. Niemand wird bekehrt. Ich werde wiedergeboren zu neuem Leben, aber ich werde nicht bekehrt, sondern ich bekehre mich. Das ist nicht im Gleichgewicht. Das, was Gott tut, ist sehr viel wichtiger und sehr viel größer. Gott tut den ersten Schritt, aber er zwingt niemanden in den Himmel. Niemand wird zwangsbekehrt und auch nicht zwangswiedergeboren. Wer auf diese Art und Weise Jesus aufgenommen hat, der ihm vertraut, der kann dann mit Johannes staunen. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und so als ob Johannes beim Schreiben selbst davon nochmal überwältigt wird, fügt er noch an, und wir sind es tatsächlich. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass Menschen Gottes Kinder heißen dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott sich über uns erbarmt. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott dem Sünder die Hand ausstreckt. Nochmal der Wochenspruch, den wir am Anfang gehört haben. Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir das überhaupt nicht verdient hatten. Also, wer so Jesus aufgenommen hat, der darf mit Johannes darüber staunen, dass er wirklich Gottes Kind ist. Dass wir wiedergeboren sind zu neuem Leben. Dass du wiedergeboren bist zu neuem Leben und dass du dich darauf freuen kannst, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Denn das führt uns zum zweiten Punkt. Wer Jesus auf diese Art und Weise aufgenommen hat, wer wiedergeboren ist, der bekommt eine neue Zuversicht, die wir auch brauchen. Denn Jesus ist einmal in diese Welt gekommen und er wird ein zweites Mal kommen. Und die Bibel sagt, dann nicht als kleines Kind, nicht als demütiger Bittsteller, sondern als der Herr und als der Richter. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, jeder wird sich mit seinem Leben vor diesem Richter, der da wiederkommt, verantworten müssen. Verantworten heißt für unsere Taten, für das, was wir mit unserem Mund gesprochen haben, aber auch für das, was wir unterlassen haben, für das, was wir an Gutem nicht weitergegeben haben. Und die spannende Frage ist, wie geht's dir damit? Sagen wir mal, morgen früh um 10 käme Jesus wieder und du wüsstest es jetzt. Wirst du den Tag so verbringen, wie du ihn wahrscheinlich jetzt verbringen wirst? Wirst du heute Nacht gut schlafen? Also ich will für mich nicht behaupten, ich werde gut schlafen. Aber manchmal hilft es sich, die Frage mal zu stellen. Jetzt haben wir 10, morgen früh um 10, 24 Stunden noch, sich darauf vorzubereiten, Jesus zu begegnen. Kann man da überhaupt zuversichtlich sein angesichts so einer Aussicht? Johannes sagt, ja, man kann. Er beginnt ja unseren Text mit folgenden Worten. Ja, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Denn wenn wir so mit ihm verbunden sind, werden wir bei seinem Wiederkommen zuversichtlich vor ihn treten können und müssen nicht fürchten, beschämt zu werden. Warum? Weil wir es irgendwie noch hinkriegen, bis morgen früh um 10 alles zu klären, was da noch zu klären ist. Und wenn ihr nicht alles geklärt habt, wenn da doch noch was offen bleibt, das ist nicht die Zuversicht. Dann würde es davon abhängig machen, dass wir gut Buch geführt haben über unsere Sünden, und dass es überhaupt einen Weg gäbe, die Sachen zu regeln. Nein, es lässt sich nicht alles regeln in diesem Leben. Schuld lässt sich nicht immer wieder gut machen. Was macht uns zuversichtlich oder was kann dich und mich zuversichtlich machen angesichts dieser Aussicht, dass wir ja im Prinzip jederzeit vor unseren Richter treten müssten? Das Einzige, was uns zuversichtlich machen kann, ist, Jesus hat komplett dafür bezahlt. Und, so sagt es Johannes, das haben wir eben auch gehört, er ist gerecht. Er ist gerecht und er ist treu. Und er hat zugesagt, wenn du dich an mich hängst, bringe ich dich durch. Wenn du mir deine Schuld gibst, dann habe ich dafür ein für alle Mal bezahlt. Das Einzige, was uns Zuversicht gibt, aber das kann uns wirklich Zuversicht geben, ist, Jesus hat dafür bezahlt. Und wenn ich mich an ihn gehängt habe, hat er versprochen, er bringt mich durch. Haben wir eine Garantie? Nicht so, wie wir das gern hätten. Wir haben eine Zusage. Wir haben einen Herrn, der uns gesagt hat, ich bringe dich durch. Und die Frage ist er vertrauenswürdig? Und ich meine ja, er ist vertrauenswürdig. Und deswegen braucht ihr bei dem Gedanken, dass ihr eines Tages Jesus begegnet, keine Angst zu haben. Wer jetzt, so schreibt es Johannes, mit Jesus lebt, wird dann nicht zuschanden werden. Und er kommt für die, die mit ihm leben, da auch nicht als Richter, sondern er kommt als Freund und er kommt als Retter. Und deswegen ist der zweite Punkt wichtig. Du darfst Zuversicht haben, die du als Nichtchrist nicht haben kannst. Zuversicht, die dich durchs Leben trägt und auch durchs Sterben und die dich dann auch in den Himmel bringt. Denn das ist das Dritte. Wir haben eine neue Zukunft. Johannes schreibt in Vers 2, ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Was wird das Entscheidende sein im Himmel? Das Entscheidende wird sein, wir sehen Gott, wie er ist. Von Angesicht zu Angesicht werden wir ihn sehen. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, wir werden dann ihn erkennen, so wie er uns jetzt schon immer erkannt hat. Wir werden Jesus von Angesicht sehen. Wie kann das sein? Weil wir verwandelt werden. Jetzt schon hat das begonnen, das nennen wir Heiligung, aber dann werden wir vollständig verwandelt sein. Und nur deswegen können wir Gott dann so begegnen. Und das heißt, nicht nur unsere Schmerzen, unsere Krankheiten werden dann von uns abgefallen sein, auch alles, was das Zusammenleben mit uns für unsere Mitmenschen mühsam macht, ich sage es mal so, unsere Charakterfehler, unsere Schwächen, unsere Fehler. Werden wir im Himmel noch lügen? Werden wir noch schlecht übereinander reden? Werden wir neidisch sein? Nein, werden wir nicht. Warum? Weil wir dann verwandelt worden sind in das Bild von Jesus, weil wir so sein werden wie Gott. Gott nimmt uns das alles ab und das heißt, Christen haben eine tolle Zukunft. Nicht unbedingt auf dieser Erde. Das sagt man nur, wenn es einem gut geht. Wenn man sich anschaut in Open Doors oder in anderen, wie Christen auf dieser Erde leiden, dann kann man denen ja nicht ernsthaft sagen, freu dich, du hast noch eine tolle Zukunft auf der Erde. Aber wir wissen, Jesus ist da, Gott geht mit und eines Tages wird alles gut sein. Und aus dieser Hoffnung erwächst viertens ein neues Verhalten. Johannes schreibt, wenn ihr wisst, dass der Sohn Gottes gerecht ist, dann könnt ihr sicher sein, dass jeder, der sich nach dem Willen Gottes richtet, die Neugeburt aus Gott empfangen hat. Wieder ist die Jesusähnlichkeit im Blick. Und jeder, der ja weiß, er wird eines Tages im Himmel sein, so schreibt es Johannes jedenfalls, der wird schon jetzt versuchen, dass er in diesem Leben Jesus immer ähnlicher wird. Nochmal, das nennen wir Heiligung. An der Stelle, das, was ich schon oft versucht habe zu erklären und was ich euch nochmal sage, weil alles schief wird, Heiligung ist die Folge unseres Lebens mit Jesus. Der Heilige Geist lebt in uns und verändert uns. Und deswegen wird er uns verändern. Heiligung heißt nicht, ich muss mich erst verändern, damit Jesus mich liebt und ich in den Himmel komme. Die Bibel beschreibt es an einem Bild vom Baum und seinen Früchten. Die Früchte sind die Folge des Verbundenseins des Baums mit seinem Wurzelgrund und nicht die Bedingung. Ihr könntet ja mal versuchen, Früchte im Herbst an Bäume, die keine Früchte tragen, dran zu hängen. Kann man ja machen, ne? Kann man ja kaufen. Apfel wickelt man Draht drum, hängt den dran. Und dann guckt ihr mal, was mit diesen Früchten passiert. Sie verdorren, sie verfaulen. So funktioniert es nicht. Also, Heiligung heißt, der Heilige Geist wirkt uns. Aber wir müssen ihn wirken lassen. Johannes schreibt in Vers 3, wer auf so etwas hofft, nämlich Gott zu sehen, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Warum leben Christen in der Heiligung? Warum beten wir darum, dass Jesus uns verändert? Weil wir Jesus ähnlich werden wollen. Weil wir rein sein wollen wie er. Der letzte und tiefste Grund ist, wir wollen ihm Ehre geben. Wir wollen sein Bild widerspiegeln. Der nächste Schritt, so beschreibt es die Bibel, ist dann, Menschen sehen uns und sie sehen an uns hoffentlich die Frucht des Heiligen Geistes und sie kommen hoffentlich ins Staunen und fragen und dann fragen sie uns vielleicht, du warst doch früher so ein Sturkopf, warum bist du denn jetzt so großzügig? Und dann sagen wir, weil Jesus mich verändert hat, weil der Heilige Geist in mir lebt. Wenn wir uns schon auf die Begegnung mit weltlichen Würdenträgern vorbereiten, also ich mache das jedenfalls, also wenn ich weiß, ich habe einen Termin, was weiß ich, Bundeskanzler, Bundespräsident lädt mich ein, ne? Da gibt er so eine Gartenparty. Also, ja, ich werde mich waschen, ich putze mir die Zähne, vielleicht gehe ich auch nochmal zum Zahnarzt vorher, dass der nochmal, ne? Das werde ich schon machen. ich gehe wahrscheinlich auch nochmal einkaufen. Warum? Weil ich sonst diesem Anlass nicht gerecht werde. Weil ich den Gastgeber verunehre, wenn ich da hinlatsche mit meinen schlechtesten Schuhen und mit meiner zerrissensten Hose. Das machen wir nicht, weil wir wissen, wir ehren den anderen sonst nicht. Weshalb heiligen Christen sich? Weil sie ihren Herrn Jesus Christus ehren wollen. Und deswegen gehört zur Vorbereitung darauf, dass wir in den Himmel kommen, dass wir uns schon hier von Jesus verändern lassen, dass wir neues Verhalten einüben. Und damit sind wir beim Abendmahl, das wir gleich feiern, beziehungsweise bei dem, für was es steht, nämlich dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und uns das alles ermöglicht hat, was wir eben miteinander bedacht haben. Er hat uns ermöglicht, Gottes Kind zu sein. Er hat das getan durch die neue Geburt, die er uns geschenkt hat, die er dir geschenkt hat, wenn du mit ihm lebst. Er hat es getan, indem er dir neue Zuversicht geschenkt hat, eine neue Zukunft, ja, und auch durch den Heiligen Geist die Möglichkeit, dich neu zu verhalten. Er hat den Himmel geöffnet. Er hat deine Schuld und meine Schuld auf sich genommen. Und das Blut, das er vergossen hat, ist das Mittel, durch das er uns gereinigt hat. Und das heißt, wir dürfen kommen, wie wir sind, aber wir brauchen nicht zu bleiben, wie wir sind. Wir dürfen mit unserer Schuld und unseren Fehlern kommen und ich werde euch auch heute, wie sonst beim Abendmahl, einladen, bevor wir das Abendmahl feiern, einfach in der Stille euch Gottes Wirken, seinem Geist zu öffnen, um Schuld dann zu erkennen, sie zu bereuen, sie zu bekennen und dann in der Kraft des Heiligen Geistes auch zu lassen. Das machen wir, nachdem wir gleich nochmal gesungen haben.